NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Mai 1891. Der Baubeginn der transsibirischen Eisenbahn.
Und draußen die große Landschaft. Nicht enden wollen die Birkenwälder. Jeden Tag wieder die Birke, sich tausendfach wiederholend.
Erika und Klaus Mann auf der transsibirischen Eisenbahn Ende der 1920er Jahre.
In ihrer fantastischen Großzügigkeit erinnerte uns diese Landschaft an die amerikanische. Aber sie ist 100-mal schöner.
Die Transsib ist für die Eisenbahnbegeisterten immer noch ein Mythos, die längste Bahnstrecke der Welt.
9.288 Kilometer lang, startet in der russischen Hauptstadt.
Moskau, Kilometer Null.
Einsteigen bitte und Türen schließen. Die transsibirische Eisenbahn, kurz Transsib, verläuft über zwei Kontinente, passiert das Uralgebirge, die natürliche Grenze zwischen Europa und Asien.
Omsk, Kilometer 2712.
Sie führt an 89 Städten entlang, überquert 16 große Ströme und kommt am tiefsten und größten Süßwassersee der Welt vorbei, dem Baikalsee.
Irkutsk, Kilometer 5185.
Einmal von West nach Ost, quer durch das riesige Sibirien verläuft diese Eisenbahn, vom europäischen Teil Russlands bis zum Stillen Ozean, durchquert der Reisende 7 Zeitzonen und braucht dafür selbst heute noch 6 Tage und Nächte.
Wladiwostok, Kilometer 9288. Beherrsche den Osten.
Bedeutet Wladiwostok übersetzt. Russlands Tor zum Pazifik liegt strategisch günstig in der Nähe zu China und Japan. Kein Wunder, dass der russische Zar Alexander III. Hier die Arbeiten beginnen lässt, zu einem der größten Bauprojekte in der russischen Geschichte.
Es war auch, wir befinden uns in diesem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, ein Projekt imperialistischer Politik. Also vor allen Dingen hatte Russland starke imperialistische Interessen in Konkurrenz zu Großbritannien, in China.
Dittmar Dahlmann, Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni Bonn und Sibirienkenner.
Russland ist ja recht spät in dieses Zeitalter der Industrialisierung eingetreten und sah sich eben um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus im Hintertreffen.
Amerika und Kanada haben schon ihre großen Eisenbahnlinien. Nun will auch der russische Kaiser eine, die den europäischen Teil Russlands mit Asien verbindet. Denn hier im fernen Osten will er mitmischen. Beim Handel mit China und dem Kampf gegen Großbritannien um politischen und ökonomischen Einfluss in der Region. Auch gegen das erstarkende Japan will man sich behaupten. Und Sibirien, dieses weite, unbekannte Land, soll besser erschlossen werden. Für zivile wie für militärische Zwecke. Bisher ist das noch umständlich.
Entweder mussten alle Waren über Land dahin geschafft werden oder aber die russische Flotte musste mindestens die halbe, wenn nicht drei Viertel der Welt umsegeln, um aus der Ostsee heraus dann den Pazifik dort zu erreichen.
So gibt Alexander III. Seinem Sohn und Nachfolger Nikolai II. Den Auftrag zur Grundsteinlegung in Wladiwostok. Es ist der 31. Mai 1891. Heute vor 120 Jahren. Der junge russische Zarensohn hat von ökonomischen und politischen Dingen allerdings wenig Ahnung und verlässt sich bei allen planerischen Fragen voll und ganz auf einen Mann, Sergei Witte.
Witte war ein Eisenbahnspezialist und war dann schließlich unter Alexander III. Zum Finanzminister aufgestiegen. Und das war Wittes ganz großer Traum. Es war sein großes Ziel, diese Eisenbahnlinie zu bauen und er wusste um die Probleme auch der russischen Verwaltung, um die Ressort-Egoismen, die da bestanden.
So überzeugt Witte seinen Zar dann auch davon, ein Sonderkomitee zu bilden, das autonom entscheiden kann und auch mal an den Ministerien vorbei die Macht hat.
Mittel zu bewilligen, Kostenbudgets festzusetzen, Grund und Boden, Holz und Gebäude zu beschlagnahmen, Sträflinge und Soldaten zum Arbeitsdienst heranzuziehen, über Streckenführungen zu entscheiden.
Wittes Hoffnung, kurze Wege und schnelle unbürokratische Entscheidungen. Denn der Bau einer über 9000 Kilometer langen Eisenbahn durch unbekannte wilde Natur ist Herausforderung genug. Von zwei Seiten, Ost und West, beginnt man mit dem Bau.
Die Bodenverhältnisse waren eben gebirgig, teils sumpfig, große Flussläufe, die zu überwinden waren.
Hinzu kommt, dass die Temperaturen in Sibirien im Winter auf minus 40, 50 Grad sinken. Im Frühjahr taut der Boden dann wieder auf.
Da war schon die Frage, was wählt man überhaupt für einen Untergrund, um dafür zu sorgen, dass uns der Schienenstrang nicht jedes Jahr einmal oder auch zweimal salopp formuliert absäuft.
In Höchstzeiten schuften auf den sieben verschiedenen Streckenabschnitten bis zu 100.000 Arbeiter. Viele von ihnen Verbannte oder Häftlinge, die im Gegenzug Strafverkürzung bekommen. Immer wieder gibt es besonders schwierige Stellen. Eine davon die Strecke um den Baikalsee, den weltweit größten Süßwassersee.
Den Baikal empfinde ich wie ein großes Tier. Der Mensch ist ihm gleichgültig. Der Mensch ist ihm egal.
Die Uferfelsen sind steil und undurchdringlich. So baut man den Schienenstrang zunächst nur bis ans Ufer und transportiert alles, inklusive Lokomotive und Waggons, in Fähren über den riesigen See. Doch die mächtige Eisdecke im sibirischen Winter schaffen selbst die extra aus Großbritannien angelieferten Eisbrecher nicht. Also muss doch eine durchgehende Bahnstrecke gebaut werden, um die Südspitze des Sees herum. Zentimeter für Zentimeter sprengen sich die Arbeiter durch den Fels. Ein Waggon Sprengstoff für einen Kilometer. 39 Tunnel entstehen auf diese Weise, eine ingenieurstechnische Meisterleistung. Der Abschnitt von Osten bis zum Baikalsee entlang des Amur-Flusses wäre genauso aufwendig. Deshalb entscheidet sich das Komitee um Sergei Witte für eine andere Strecke. Das Pikante? Diese führt quer durch chinesisches Staatsgebiet. Eine Konzession der Chinesen macht es möglich. Und so kann Russland weiter südlich als geplant noch einen anderen wichtigen Hafen an sein Eisenbahnnetz anschließen, Port Arthur. Diese Dominanz ist wiederum Japan ein Dorn im Auge.
Dort unten in dieser Region, also im sogenannten Gelben Meer, also in dieser chinesisch-koreanischen Grenzregion, stießen halt eben auch japanische und russische Interessen aufeinander. Das war etwas, was die Japaner auch nicht so gern gesehen haben, dass ihnen die Russen so nahe kamen.
Was 1903 dann auch zum Angriff von Japan auf Port Arthur und zum russisch-japanischen Krieg führt, den Russland verliert. Aus Angst, Japan könne die chinesische Mandschurei annektieren und damit auch die dort verlaufende Strecke der Transsib, wird schließlich doch noch die aufwendigere Amurbahn weiter nördlich gebaut, durch russisches Territorium. Mit dem Bau der transsibirischen Eisenbahn übertrifft Russland sich selbst, auch finanziell. Mehr als 1 Milliarde Rubel hat der Spaß gekostet, das Dreifache des ursprünglichen Etats.
Russland stand durchaus bei der Fertigstellung der Transsib am Rande des Staatsbankrottes,
sagt Professor Dittmar Dahlmann von der Universität Bonn. Doch die immensen Schulden werden akzeptiert. Die neue Bahn soll Russland schließlich nach vorne bringen, auch auf internationalem Parkett.
Selbstverständlich war diese Transsib auch ein Prestigeobjekt.
Paris 1900.
Auf der Weltausstellung hat man das als eine der ganz großen Errungenschaften des russischen Ingenieur- und Pioniergeistes dargestellt. Man hat also so ein Panorama aufgebaut und da hinein einen Zug gesetzt und dann konnte man gleichsam als Passagier in so einem nachgebauten Zug sitzen und dann zog dieses sibirische Panorama an einem vorbei.
Schon damals werden auch Luxuszüge für abenteuerlustige Reisende eingesetzt. Einer der ersten ist 1903 der deutsche Journalist Eugen Zabel.
In wenigen Wochen durch 2/3 Europas sowie ganz Asien zu rollen, hatte etwas Hypnotisierendes und fantastisch Aufregendes. Im Speisewagen über dem Buffet ist eine große Karte der sibirischen Bahn aufgehängt. Europa erscheint darauf wie ein Apfel neben einem Kürbis.
Mit der Eisenbahn kommen auch die Bauern nach Sibirien. Bis 1914 siedeln 4 Millionen entlang der Strecke, staatlich unterstützt. Eine Konkurrenz für die Bauern im europäischen Russland, die mit überhöhten Transportpreisen für Getreide versuchen, die sibirischen Kollegen klein zu halten. Die aber sind clever genug und steigen auf Viehwirtschaft um. Mit Erfolg. Die Transsib bringt ihre Butter in die halbe Welt.
Sibirische Butter ist dann tatsächlich, heute würde man sagen, ein Verkaufsschlager geworden. Ein Hit auf nicht nur dem russischen Markt, sondern auch auf dem europäischen Markt.
Holz, Kohle, später auch Edelsteine und Diamanten werden mit der Eisenbahn aus Sibirien in den Handel gebracht. Die knapp 9300 Kilometer lange Bahnstrecke dient aber nicht nur dem Warentransport in friedlichen Zeiten.
Du kommst mit, Doktor, wir sind rote Partisanen. Und Deserteure erschießen wir.
Hopp. In Boris Pasternaks Dr. Schiwago spielt die transsibirische Eisenbahn eine Hauptrolle. Genau wie im realen russischen Bürgerkrieg zwischen den Weißen und den kommunistischen Roten, dem Übergang vom alten Zarenreich zur Sowjetunion.
Damit ist die Strecke endgültig freigenossen. Lang lebe die Revolution!
Bewaffnete Panzerzüge sind auf der Strecke nach Osten unterwegs. Revolutionäre Gruppen verteilen sich. Die alte Oberschicht flieht in die Peripherie. Alles mit Hilfe der neuen Eisenbahn.
Der Wagen ist besetzt! Zurück! Weg da!
Die transsibirische Eisenbahn wird zur strategisch wichtigen Hauptschlagader. Auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg. So wie nach dem deutschen Angriff auf Russland 1941.
Weil sie eben die Möglichkeit bietet, die kriegswichtige Industrie und große Menschenmengen doch binnen relativ kurzer Zeit vom europäischen Teil eben nach Sibirien zu transportieren.
Und die dunkle Seite der transsibirischen Eisenbahn, die erzählt von Straflager und Verbannung, der britische Reiseschriftsteller Colin Sabran.
Bis Sibirien sind es nur noch wenige Kilometer. Es baut sich in der Dunkelheit als die äußerste Fremde auf. Nicht mehr von dieser Welt. Der Ort, von dem du nicht wiederkehrst.
Seit dem Bau der Eisenbahn werden die Sträflinge nicht mehr zu Fuß, sondern per Zug in die berüchtigten sibirischen Lager gebracht.
Teilweise unter ganz unmenschlichen Bedingungen, eben in entsprechend vollgestopften Waggons und mit entsprechenden Todesraten. Auch da hat die Transsib dann so eine Rolle gespielt.
Und heute wird die Transsib als Verkehrsmittel und für den Gütertransport genutzt und natürlich von Touristen aus aller Welt.
Die entspannende Ruhe, die einen regelrecht überfällt bei dem Dahingleiten, bei dem Ratatadam des Zuges.
Am beliebtesten ist heute die Strecke zwischen Moskau und Peking, die erst 1955 dazu kam. Seit Mitte der 90er Jahre verkehrt auch wieder ein Luxuszug. Oder man wählt die gewöhnliche Passagierklasse. Egal wie, wer mit der Transsib unterwegs ist, erlebt Geschichten. Aufregende, kuriose, gewöhnliche oder rührende. So wie die Zugbegleiterin Irina.
Wir sind einmal von Moskau gekommen und hatten vor Nowosibirsk einen unplanmäßigen Halt. Da wurde uns ein Mann mit seiner Frau dazugesetzt, die Wehen hatte. Und dann war die Geburt genau in unserem Waggon. Und der Mann hat das Baby selbst zur Welt gebracht und stand da und wartete, bis ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe.
Für die Menschen in Sibirien ist die transsibirische Eisenbahn heilig, als eine der wichtigsten Verbindungen zur Außenwelt. Colin Sabran.
Ihnen, die vor ihre Türen treten, sobald die Schienen zu klingen beginnen, wird der Zug eine Vorstellung sein. Und lange werden sie ihm nachsehen wollen, wie er hingeht und hinter einem Hügel zwischen Himmel und Erde verschwindet, als wäre er der eigene, vergangene Tag.
Im Zeitzeichen erinnerte Hanna Immich an den Baubeginn der transsibirischen Eisenbahn am 31. Mai 1891. Redaktion Michael Röger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.